Medizingeflüster, der Podcast zum Mitreden.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Medizingeflüster. Ich bin Robert.
Und ich bin Pascal.
Und in unserem Podcast erklären wir euch Erkrankungen in allgemeinverständlicher Sprache. Wie man hört, ich bin mit der Stimme etwas angeschlagen. Das heißt, Pascal, du kannst dich mal auf eine weniger, oder sagen wir mal, eine störungsfreiere Aufnahme freuen. Musst du nicht so viel schneiden am Ende. Aber dafür meine Huster raus wahrscheinlich. Aber das Gute ist, du hast uns ja heute ein Thema mitgebracht. Beim letzten Mal hatte ich ja was von der DGN erzählt. Und ja, deshalb bin ich sehr gespannt und lehne mich jetzt auch körperlich gezwungenermaßen zurück und höre dir gerne zu, was du uns mitgebracht hast.
Ja, also erstmal herzlich willkommen in 2024. Hier so ein imaginäres Geklatsche vorstellen. Medizingeflüster geht jetzt ins Jahr 3 quasi. Ne, wir haben ja 2022, glaube ich, schon, haben wir schon die ersten Folgen hochgeladen, ne?
Und, genau, das dann, dritte Jahr, was wir berühren.
Genau, und dann ging es richtig los. Das klingt jetzt schon so, als wären wir ewig am Markt, in Anführungszeichen, aber wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Zuhörer, der aktuell dabei ist. Also ich habe heute ein etwas, ich sag mal, Thema mitgebracht, was nicht so eine der Big Ten Erkrankungen ist, sondern es geht um eine Erkrankung, die oftmals nicht richtig verstanden wird. Viele verstehen gar nicht genau, was haben die Patienten, die daran leiden. Also es ist alles so ein bisschen kryptisch und es ist auch tatsächlich in der Forschung noch nicht ganz verstanden, was diese Erkrankung überhaupt ausmacht. Trotz alledem ist es eine Erkrankung, die einen sehr starken Einfluss auf die Betroffenen hat und zu ganz verrückten Symptomen und Krankheitsausprägungen führt.
Jetzt bin ich gespannt.
Genau. Und zwar geht es heute um die sogenannte Narkolepsie.
Ach, perfekt. Ich habe ja Facharztvorbereitung gerade und das Thema habe ich noch auf meinen To-Dos. Dann kann ich das jetzt abhaken.
Ach, nach der Gott Folge. Sei Dank. Ich dachte, du sagst mir jetzt, das habe ich heute erst gelesen. Und ich habe gedacht, oh, um Gottes Willen, jetzt weiß er wieder viel mehr als ich und ich blamiere mich hier.
Nee, ich weiß wirklich nicht viel. Alles gut.
Also Narkolepsie, erstmal interessant, woher kommt der Name? Also Narkos, der Schlaf, genau, und Lepsie sozusagen Anfall, also Schlafanfall.
Ach, wie bei Epilepsie.
Genau, richtig, ja. Es gehört ja auch zu den Anfallserkrankungen tatsächlich. Und ich habe mir jetzt mal so verschiedene Daten mir angeguckt, wie viele Menschen wohl an der Narkolepsie in Deutschland erkrankt sind. Und interessanterweise geht man davon aus, dass so 40.000 bis 50.000 in Deutschland an Narkolepsie leiden. Aber davon sind maximal 4.000 überhaupt diagnostiziert. Also man geht von einer riesigen Dunkelziffer aus, was ich sehr, sehr spannend finde.
Das finde ich auch spannend.
Und was ist denn jetzt überhaupt die Narkolepsie? Also die Narkolepsie ist eine Erkrankung, bei der es zu verschiedenen Symptomen kommt, zu denen ich gleich nochmal genauer was sagen werde. Aber den meisten fällt wahrscheinlich bei Narkolepsie sofort diese Schlafanfälle ein, also dieses plötzliche Einschlafen oder die Schlafsucht, so wie das auch im Volksmund genannt wird. Und meistens treten diese Symptome zum ersten Mal mit dem 25. Lebensjahr auf. Und im älteren Lebensalter wandelt dann meistens diese Schlafanfälle, die am Anfang die größte Rolle spielen, eher zu einem vermehrten Schlafdrang, dass man einfach gehäuft müder ist als sonst.
Dann habe ich das bestimmt.
Ich habe auch gedacht, also als ich das gelesen habe, habe ich mich auch bei so vielen Sachen wiedererkannt. Da hatte ich da diesen typischen Morbus Medicus, so nennt man das nämlich unter Medizinstudenten, wenn man jede Erkrankung, die man lernt, plötzlich auch selber hat.
Ja, aber zwischen von Blutkrebs bis Vitaminmangel über Darmleiden hat man alles einmal im Studium gehabt, ne?
Genau. Ich würde jetzt erstmal zuerst darüber sprechen, woher die Narkolepsie kommt, also wie das ausgelöst wird, weil das ist ganz interessant, da hat man in den letzten Jahren viele neue Dinge herausgefunden. Und zwar ist es so, bei der Narkolepsie ist ein Teil des sogenannten Hypothalamus gestört. Hypothalamus ist ein Teil des Gehirns, der das vegetative System steuert. Das sind also so Dinge wie Emotionen, Essverhalten, Belohnungsverhalten, aber auch das Schlafverhalten.
So Sachen, die wir nicht beeinflussen können, willentlich unbedingt.
Genau, ne? Genau. Darauf hat man eigentlich wenig Einfluss. Und wenn man jetzt überlegt, wo liegt der, dann müsste man sich so die Mitte des Gehirns vorstellen. Und dann gibt es doch diese Hirnanhangsdrüse. Da werde ich auf jeden Fall nochmal ein Bild zu hochladen, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Und dann liegt dann darüber wie so eine querovale Form der Hypothalamus. Also sehr nah zur Hypophyse oder Zwirbeldrüse auch genannt. Und was passiert jetzt? Dort im Hypothalamus wird ein Hormon gebildet oder ein Neurotransmitter, der das Schlafen oder den Schlafrhythmus regelt. Und der heißt Orexin oder Hypokretin. Und dieser wird nur von bestimmten Neuronen, also von bestimmten Nervenzellen gebildet. Und jetzt hat man herausgefunden, dass durch Aktivierung des Immunsystems gegen dieses Hypokretin oder Orexin diese Nervenzellen stückweise zerstört werden. Und dadurch kommt es zur Ausbildung der Erkrankung. Das heißt, man ist mittlerweile so weit zu sagen, die Narkolepsie ist teilweise eine Art Autoimmunerkrankung, weil das Immunsystem mit da drin ist.
Spannend, das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer irgendwie, dass das zu wenig gebildet wird bei denen oder
genau.
dass das rausgefischt wird durch Antikörper, aber dass die Zellen, so wie bei Parkinson ja letztendlich da, wo Dopamin gebildet wird, dass das dann ein ähnlicher Mechanismus ist, ist ja echt spannend.
Das finde ich auch sehr interessant. Es müssen allerdings ein paar Dinge dafür vorliegen. Also es gibt irgendwie scheinbar gewisse Umweltfaktoren, die auch eine Rolle spielen, wie Infekte, vielleicht auch Impfstoffe. Da ist man sich überhaupt nicht genau sicher, was jetzt letztlich das Immunsystem da triggert. Und einen bestimmten HLA-Typen, also HLA, das sind alles Gene, die mit dem Immunsystem zusammenhängen. Und da gibt es verschiedene Ausprägungen. Man weiß, bei manchen von diesen Formen, wenn man die hat, dann kann man typischerweise bestimmte Autoimmunerkrankungen häufiger entwickeln. Und so ist es da eben auch. Ich werde das jetzt nicht nennen, ich kann es selber nicht aussprechen, es hat eine ganz lange Nummer. Aber nur, dass man weiß, also es gibt einen bestimmten genetischen Faktor, der da auch eine Rolle spielt. Der muss auch vorliegen. Und du hattest das jetzt eben schon gesagt, wenn das Hypokretin fehlt. Und so hat man es nämlich auch rausgefunden, nämlich es gibt auch Hunde, die an der Narkolepsie leiden. Da gibt es ganz viele Videos dazu, wie die dann einfach so einschlafen und umkippen. Das sieht bei Hunden ja irgendwie noch so ganz süß aus, ne?
Also dazu brauchen wir auch einen Link.
Auf jeden Fall. Süße Hundevideos, finde ich, gehen immer. Und die haben eine Mutation des Orexin- oder Hypokretin-Rezeptors. Also da, wo das Hypokretin quasi andockt und die Wirkung macht, da kann sie nicht machen, weil der Rezeptor nicht richtig funktioniert. Und also die Wirkung ist einfach zu wenig von dem Stoff. Und dann führt das eben dazu, dass die an Narkolepsie leiden. Und man hat auch schon bei Mäusen das weiter untersucht, indem man da einfach mal dieses Hypokretin-Gen ausgeschaltet hat. Also sie konnten das nicht mehr bilden. Und die haben dann auch eine Narkolepsie entwickelt.
Okay, also der Krankheitsmechanismus ist quasi, Zellen gehen unter. Die Ursache ist wahrscheinlich Autoimmun, dadurch haben wir zu wenig Orexin, dadurch wird der Rezeptor nicht mehr aktiviert und der Rezeptor müsste aktiviert werden, um wach zu bleiben und das fehlt bei denen dann.
Genau, so kann man sagen. Interessanterweise, ich habe ja jetzt eben Impfungen gesagt, es gibt so etwa 1300 Fälle von Narkolepsie, wo man davon ausgeht, dass die durch die Schweinegrippeimpfung damals 2011 ausgelöst worden sind. Wie es danach weitergegangen ist, kann ich ehrlich gesagt nicht genau sagen, aber die Patienten wurden auf jeden Fall entschädigt mit, also ich glaube irgendwie so, haben ungefähr 1 Million Euro teilweise bekommen.
Das
also
habe ich auch
viele.
Mal gehört, krass, ja.
Das sind insgesamt, wenn man vergleicht, wie viele wurden geimpft und wie viele hatten das jetzt, extrem wenig. Deswegen ist das nicht so ganz klar, aber man hat rausgefunden, dass eine natürliche Infektion mit dem Schweinegrippevirus offenbar auch Narkolepsie bei Kindern oder jungen Erwachsenen auslösen kann. Ob sich das jetzt dann im Alter verwachsen hat oder nicht, das habe ich jetzt nicht richtig rausfinden können, weil so richtig untersucht wurden die Leute dann danach nicht, zumindest nicht, dass das öffentlich irgendwo bekannt oder publiziert worden ist. Jetzt gehen wir mal auf die Symptome ein. Das eine, was ich ja eben schon genannt habe, ist ja diese typischen Schlafanfälle. Ein anderes Symptom ist die exzessive Tagesschläfrigkeit, was also eben im Alter vor allem eine große Rolle spielt. Und dann gibt es noch zwei weitere Symptome, die gehören so ein bisschen zu den sogenannten Parasomnien. Parasomnien sind alle Störungen, die mit dem Schlaf zu tun haben. Und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, da kann sich jeder ein bisschen selber bei entdecken. Und das heißt nicht unbedingt, dass man irgendwie krank ist. Das sind alles Dinge, die auch bei Gesunden auftreten können. Und zwar sind das die sogenannten Schlaflähmungen und die Hypnagogenhalluzinationen. Und jetzt frage ich dich mal erstmal, kannst du dir unter einer Schlaflähmung was vorstellen?
Ja, das hatte ich tatsächlich bei einer psychiatrischen Patientin, weil es das bei manchen Medikamenten in der Psychiatrie, wenn da Leute sehr, sehr empfindlich drauf reagieren und dann ist das auch ab dann bekannt, dann gibt man die nicht mehr so sehr, dass die das bekommen, dass die aus dem Schlaf aufwachen, alles mitbekommen, aber die Muskeln nicht mitmachen. So genau. Kenne ich das zumindest, oder?
Genau, also ich muss sagen, ich hatte das selber auch schon mal, deswegen habe ich gesagt, ich habe Angst bekommen, als ich das alles gelesen habe.
Ja, haben die, ach so, ja, okay.
Also das kann auch bei Gesunden allerdings auftreten, da war ich dann wieder beruhigt. Ich hatte das einmal in meinem Leben, da bin ich quasi aufgewacht, habe gemerkt, ich bin irgendwie noch nicht so ganz wach, aber ich konnte mich nicht bewegen. Und das ist eben bei den Patienten, die daran leiden, also extrem belastend, weil man hat in dem Moment das Gefühl, man kriegt nicht richtig Luft, man fühlt sich sehr bedrängt. Man muss aber sagen, es ist harmlos, das ist nicht gefährlich, aber sehr, sehr unangenehm. Man kann den Leuten allerdings helfen, indem man sie berührt. Die können sich allerdings ja kaum bemerkbar machen, aber oft klappt das, dass man so leichte Stöhnlaute macht, dass man sich irgendwie unwohl fühlt. Und wenn jemand irgendwie neben einem liegt, der Partner oder Partnerin, dann kann die durch einfaches Berühren quasi diese Trennung zwischen Schlaf und Nichtschlaf aufheben. Das ist nämlich genau das Problem. Ne? Das liegt auch bei dem anderen, diese Hypnagogenhalluzinationen. Das sind im Grunde wie so Art Wachträume, die auftreten in der Übergangsphase Schlaf und Wachheit. Und das ist genau das Problem bei der Narkolepsie, dass die Wachheit und der Schlaf so ein bisschen miteinander verschwimmen. Sodass man auch so eine Art Träume, während man eigentlich wach ist, bemerkt. Und das äußert sich dann in Halluzinationen. Das kann akustische Halluzinationen sein, also Geräusche, Stimmen. Das können aber auch Bilder sein oder Dinge, die mit in den Alltag involviert werden. Also das kann ganz viele verschiedene Dinge haben. Das sind aber jetzt, sage ich mal, so ein bisschen die Nebenschauplätze. Und das würde man alles unter dieser Erkrankung von REM-Schlafstörungen, Nicht-REM-Schlafstörungen, schlafbezogene Erkrankungen zusammenfassen. Also das gehört in diesen Bereich dieser schlafbezogenen Erkrankungen, die auch theoretisch bei gesunden Leuten teilweise an Symptomen auftreten können oder bei anderen Erkrankungen. Das andere, diese exzessive Tagesschläfrigkeit, das ist wirklich von Müdigkeit abzutrennen, wenn man jetzt einfach nicht genug schläft. Klar ist man dann tagsüber müde und schläft vielleicht irgendwo ein. Aber bei den Narkoleptikern ist das so, dass sie genug Schlaf bekommen, aber trotzdem diese Einschlafneigung haben. Und es gibt da eben verschiedene Abgrenzungen. Es gibt das in der milden Form. Ich glaube, das haben wir alle schon mal gehabt bei so einer passiven Situation. Man ist irgendwie im Auto als Beifahrer, man sitzt vorm Fernseher, man passt nicht unbedingt auf und dann plötzlich ist man eingeschlafen. Das ist jetzt alles noch die milde Form. Es gibt die mittelschwere Schläfrigkeit. Da gibt es schon eine Art körperliche Aktivität, wo man eigentlich ein Mindestmaß an Aufmerksamkeit schon erfordert und schläft trotzdem ein. Zum Beispiel besucht man ein Konzert, geht ins Kino oder man ist auf einem Vortrag. Das ist ja gerade unangenehm, wenn man vielleicht irgendwo sitzt in einem Meeting und dann plötzlich einschläft. Das ist eine Sache. Und bei der schweren Schläfrigkeit, so wie man das schon sagt, da kann das in jeglicher aktiven Situation passieren, also auch beim Autofahren, beim Gehen, im Gespräch mit einem Gegenüber. Also wenn das vorliegt bei einem Narkoleptiker, dann hat er ein stark erhöhtes Unfall- und Verletzungsrisiko natürlich, weil das ja in jeglicher Situation passieren kann. Das ist dann besonders gefährlich. Und die Kataplexie, ja, gehört nicht ganz zu diesen Schlafanfällen, kann auch ein bisschen aussehen, als würde man einfach einen epileptischen Anfall haben oder so ähnlich. Und zwar ist es so, dass dann die gesamte Muskulatur den Tonus verliert.
Oder ja, stimmt, die fallen einfach so in sich zusammen.
Genau, die fallen in sich zusammen.
Und dann fallen die in sich zusammen.
Die sind bei Bewusstsein dabei, muss man wissen. Ach so. Die schlafen nicht. Ich dachte auch, die schlafen, aber das ist nicht so. Sondern die sind bei Bewusstsein dabei. Und es gibt eben tatsächlich, das ist sehr stark abhängig von Emotionen. Und da merken wir wieder, wir
Ach
sind im
ja.
Hypothalamus, ne? Da habe ich eben gesagt, der ist auch für die Steuerung von Emotionen verantwortlich. Das heißt, starke Emotionen wie Freude, Lachen, Scham, Begeisterung, Ärger, aber auch Schreck können eine Kataplexie, also so einen Tonusverlust der Muskulatur, Erschlaffen der Muskulatur bis zum Umfallen hervorrufen. Man spricht da auch im Volksmund vom sogenannten Lachschlag. Also jemand, der fängt dann plötzlich an, lacht sich kaputt und dann auf einmal, zack, fällt er in sich zusammen.
Da muss man ja schon aufpassen, dass man nicht in der Psychiatrie landet mit so einer Symptomatik
Ja,
dann.
wirklich. Das wird auch häufig als epileptische Anfälle fehlgedeutet.
Ja, spannend.
Ja. Und das andere ist eben der abnorme Schlafrhythmus. Das gehört auch dazu. Also die Patienten können nicht durchschlafen, sind manchmal 4 Stunden wieder schlafen, sind dann wieder 4 Stunden wach, haben verschobene Tiefschlafphasen, verschobene REM-Schlafphasen zur Erinnerung. Der REM-Schlaf ist der Schlaf, wo man besonders lebhaft träumt und die Augen sich immer so wild bewegen. Daher kommt dieser Name Rapid Eye Movement Schlaf. Und das ist bei denen stark gestört, dieser ganze Rhythmus, was eben auch dazu führt nachher, wie man das Ganze diagnostizieren kann. Komme ich gleich nochmal dazu. Aber das sorgt natürlich dafür, dass die Patienten insbesondere noch mehr gefährdet sind, tagsüber müde zu sein, auch aus ganz natürlichen Gründen. Viele Narkoleptiker zum Beispiel stehen nachts auf, essen, gehen anderen Tätigkeiten nach, weil sie einfach wissen, sie können jetzt nicht mehr schlafen. Das lässt einfach das Gehirn an der Stelle nicht zu.
Das ist ja auch ein Teil der Therapie, glaube ich, ne, dass man dann akzeptiert sozusagen, dass man eine Erkrankung hat und dass halt der Schlaf gestört ist und man seinen Tagesrhythmus daran ein bisschen anpasst, ne?
Das auch, ja. Es gibt da ganz verschiedene Coping-Strategien. Da werde ich gleich auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Genau. Und eine Sache, die habe ich jetzt noch nicht genannt, das sind so automatisierte Verhaltensweisen. Bei den Patienten kommt es häufig dazu, dass wenn sie irgendwas Repetitives machen oder irgendwas, was nicht die ganz komplexe Aufmerksamkeit erfordert, dass sie so eine Art schlafähnlichen Zustand kommen und dabei so stereotype Handlungen machen. Beispielsweise kann das auch mal beim Autofahren auftreten oder beim Schreiben. Dabei ist dann wirklich die Unfallhäufigkeit oder die Häufigkeit, dass diese Patienten dabei Fehler machen, extrem erhöht, weil das Gehirn irgendwelche Bewegungsabläufe abspielt, die es eingespeichert hat, ohne quasi direkt auf die aktuelle Situation zu reagieren. Ja, also es ist schon ganz irgendwie verrückt, deswegen habe ich das auch eben so eingeleitet, weil ich die Symptome sehr, sehr interessant finde, aber gleichzeitig auch irgendwie beängstigend und auch sehr spannend.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass das häufig fehlgedeutet wird, diese ganzen
Genau.
Symptome, die du jetzt genannt hast, weil wenn ich überlege, abnorme Schläfigkeit beim Autofahren, Sekundenschlaf, sowas wird ja auch mal schnell mit einem Schlafapnoe-Syndrom, was wir mit Sicherheit auch mal in der Folge benennen können, also wo man nachts zu häufig Atempausen hat und dadurch unausgeschlafen ist tagsüber und man denkt, Mensch, ich gehe doch um 10 ins Bett und stehe um 8 auf, was soll denn der Mist hier?
Ja.
Auch fehlgedeutet werden, dann verstehe ich auch, wieso es so eine Dunkelziffer halt gibt, weil die Symptomatiken ja teilweise sehr subtil sein können, ne?
Generell muss man halt auch sagen, dass die Narkolepsie-Patienten häufig dann auch vielen Stigmata unterworfen sind,
Ja,
weil
Drückeberger, der will nicht arbeiten oder so, ne?
genau, das ist das Problem. So eine Schlafmütze irgendwie, der schläft ja nur ständig ein und solche Dinge, das denkt man dann, aber es ist halt nicht so, ne? Die Leute können da nichts für, die sind eben erkrankt, ne?
Ja, das große Problem ist ja, das kenne ich jetzt aus der Psychiatrie auch zu Genüge, Erkrankungen, die du von außen nicht siehst, werden von der Gesellschaft nicht akzeptiert.
Ja.
Also wenn dir das Bein ab ist und so, dann hilft dir, oder wenn du mit einem Blindenstock in die U-Bahn läufst, dann hilft dir jeder da einzusteigen, ist verständnisvoll.
Ja, klar.
Aber wenn du schwer depressiv bist, dich mit Ach und Krach aus dem Bett gekämpft hast, weil die Besetzung schlecht ist und deshalb eigentlich eine Glanztat gerade bringst, dann und dann aber mal einen Tag krank machst, dann sagen alle so, ja, was ist mit dem los? Er drückt sich ja nur
Naja,
vor der
genau.
Arbeit. Also finde ich auch war eine wichtige Lektion und freue ich mich, dass wir das hier auch mal mitgeben können.
Kommen wir dazu, wie wir das Ganze diagnostizieren würden. Bei der Narkolepsie ist eben vor allem auch die Anamnese ganz, ganz wichtig, ne? Weil die ganzen Dinge, die ich eben gesagt habe, das können die Patienten natürlich auch berichten. Häufig ist es halt so, bis eine Narkolepsie diagnostiziert wird, vergehen im Schnitt wohl etwa 10 Jahre. Na, also da kann man sich jetzt mal überlegen, wie das Ganze so abläuft, weil die Patienten am Anfang die Symptome nicht gerne nennen, weil sie teilweise auch Angst haben, dass sie irgendwie in so eine Ecke der Psychosomatika oder psychiatrischen Erkrankungen gestellt werden, gerade wie diese Schlaflähmung oder andere Schlafstörungen, Halluzinationen, die können sich eben davon distanzieren. Die wissen, das ist jetzt nicht echt, aber die haben natürlich Angst, wenn ich das jetzt jemandem erzähle, was wird er dann von mir halten? Deswegen sagen viele Patienten das nicht.
Ja.
Da kann man eben im ersten Schritt verschiedene Schlafskalen oder Schlaffragebögen den Patienten mitgeben, die sie ausfüllen sollen. Schlaftagebücher, die gibt es auch. Und dann natürlich so eine richtige Schlafuntersuchung, sogenannte Polysomnographie zum Beispiel, die gibt es, da würde man dem Patienten verschiedene Dinge anlegen, sodass man im Schlaf eben verschiedene Dinge mitmessen kann, was mehr Hinweise über den Schlafrhythmus gibt und dann eine richtige Schlafdiagnostik im Schlaflabor. Da würde man richtig schauen, was es dort für Veränderungen zu sehen gibt, vor allem eben im EEG, also das ist die Hirnstromkurvenmessung. Da kann man nämlich typische Schlafkomplexe beobachten, die bei Gesunden immer auftreten, wenn sie schlafen in verschiedenen Schlafphasen. Und je nachdem, wie diese Komplexe auftreten, kann man sehen, ob da irgendwie eine Störung gibt. Und das ist eben bei den Narkoleptikern auffällig. Die haben da verschiedene Auffälligkeiten, die man so diagnostizieren kann. Also, dass man das mal bemerkt. Und generell gibt es auch noch diesen Schlaflatenztest oder multipler Schlaflatenztest. Da zeigt sich zum Beispiel, dass die Narkolepsie-Patienten häufig unter 8 Minuten brauchen, bis sie eingeschlafen sind und verfrüht häufig aufwachen, und der REM-Schlaf kommt meistens viel eher als bei gesunden Patienten. Das sind eben so Dinge, die da untersucht werden und auffällig sind bei den Narkolepsie-Patienten. Wie lange brauchst du denn so, bis du eingeschlafen bist?
Oh, das ist etwas, das ist so unterschiedlich. Also wenn ich wirklich genug wenig geschlafen habe, sage ich mal, also doppelte Verneinung ist wieder kompliziert, wenn ich wirklich wenig geschlafen habe, dann schaffe ich es schnell einzuschlafen, aber ich bin so ein Mensch, ich grübele viel, bevor ich einschlafe, heißt, ich denke über Sachen nach, und es gab Zeiten, habe ich mich drüber geärgert, und inzwischen nehme ich das mit Humor und denke mir, wann soll ich die Sachen sonst durchdenken, den Tag über arbeite ich, dann kümmere ich mich um meine Tochter und esse was, versuche schon mal ein bisschen abzuschalten, und dann im Bett habe ich die Ruhe, um über ein paar Sachen noch nachzudenken. Also bei mir dauert das durchaus eine halbe Stunde.
Ja, bei mir ist das auch so. Beziehungsweise sogar, ich würde sagen, noch länger als eine halbe Stunde. Also ich,
ja, kann bei mir auch länger sein.
Ich habe schon immer nicht gut, in Anführungszeichen, geschlafen, also nicht gut eingeschlafen oder so. Also das tritt bei mir recht häufig auf. Deswegen habe ich jetzt gedacht, ich frage mal nach. Also 8 Minuten klingt für mich schon extrem früh. Das ist schon
sehr. Ich habe einen Freund gehabt im Studium, das war sowas von abnormal nervig. Ich habe mit dem zusammen gelernt. Und dann sind wir beieinander eingezogen vor den Staatsexamina. Jeder kennt es, der das hinter sich hat. Und wir haben eigentlich immer zusammen angefangen zu lernen und aufzuhören. Und der ist nach unter 5 Minuten gefühlt immer weg gewesen. Ich habe dem irgendwas noch erzählt und dabei dann hat er schon geschnarcht. Also der könnte sich eigentlich mal Narkolepsie abklären lassen. Dem schicke ich mir die Folge nach.
Sehr gut. Ja, das sind so die Tests, die man von außen machen kann.
Die sind ja auch sehr, sehr gut, weil ich weiß nämlich, ich hatte einmal eine Patientin mit Narkolepsie-Verdacht und da war ich noch ein bisschen unerfahren als Assistenzarzt und hatte mich sehr auf dieses Orexin-Hypokretin im Liquor verlassen,
genau,
was man da ja bestimmen kann. Es gibt ja aber auch, glaube ich, einen kleinen Prozentsatz von Patienten, wo der mal unauffällig ist, ne? Das ist ja irgendwie, es gibt irgendwie Typ 1, da muss eigentlich immer das Orexin erniedrigt sein, und Typ 2 ist ja, glaube ich, dass die dann auch mal irgendwie 30% oder so normales Orexin haben, aber dann sind diese Schlaflatenztests trotzdem auffällig in der Regel, ne? Dann hat man halt klinisch den Hinweis drauf.
Also es ist so, dass solche Dinge in den Hintergrund geraten, muss man sagen. Wichtig ist natürlich, wenn jemand das erste Mal mit solchen Symptomen kommt, sollte man ein MRT machen vom Kopf. Okay. Warum sollte man das machen? Um einfach Differentialdiagnosen ausschließen zu können. Es gibt also auch strukturelle Läsionen in verschiedenen Gehirnteilen, also auch unter anderem da im Thalamus-, Hypothalamus-Bereich oder Hirnstammbereich, die solche Symptome vorgaukeln können und einfach gar keine, ich sag mal, autoimmune Geschichte dahinter steckt. Also bei der Narkolepsie, um das von wegzunehmen, würde man auf dem MRT jetzt nichts sehen. Und wenn man da aber etwas sieht, ne, also wenn da eine Veränderung ist, dann spricht das dafür, dass die Ursache vielleicht in was ganz anderem liegt. Und die müsste man ja dann rausfinden, um dem Patienten zu helfen. Deswegen ist das eine wichtige Sache. Und wie du schon sagtest, also wenn es ganz unklar ist, Orexin, Hypokretin im Nervenwasser oder eben diese HLA-Typisierung, also diesen genetischen Test, um zu gucken, ob der Patient eben ein erhöhtes genetisches Risiko hat, an einer Narkolepsie zu leiden. Also das sind so die Dinge, die man dann machen würde in Fällen, wo man es, ich sag mal, nicht richtig rausbekommt durch die anderen Methoden. Aber diese Schlafdiagnostik ist tatsächlich viel wichtiger und viel bedeutender. Ja, interessanterweise ist es so, dass Narkolepsie-Patienten lebenslang eine deutlich erhöhte Sterblichkeitsrate haben. Das hat verschiedene Ursachen. Teilweise liegt es auch an diesem nicht erholsamen Schlaf, ne? Also das ist auch ein Problem. Dann die gehäufte Unfallhäufigkeit durch die Dinge, die ich eben schon genannt habe. Also da gibt es einige Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und teilweise leiden Narkolepsie-Patienten auch an anderen schlafgebundenen Erkrankungen oder Einschlaferkrankungen, wie zum Beispiel auch einem Restless-Legs-Syndrom oder anderen neurologischen oder internistischen Erkrankungen, die damit zu tun haben. Und wie wir wissen, ist das ja immer so ein großes Zusammenspiel und die können wiederum andere, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen verstärken oder Blutdruckerhöhung machen, sodass sich das dadurch irgendwo erklärt, dass die Patienten häufig oder eine höhere Sterblichkeit haben. Es gibt zum einen bei der Narkolepsie, und das hattest du ja eben schon angesprochen, Verhaltensmaßnahmen, die empfohlen werden. Das sind zum anderen sogenannte Bewältigungs- oder Coping-Strategien. Und das heißt, dass man wirklich erstmal sich klar macht, ich habe eine Erkrankung und die sorgt dafür, dass mein Körper eben nicht so wie jeder andere Körper arbeiten kann. Also muss ich mich jetzt irgendwie daran anpassen. Zum Beispiel durch individuell angepasste Tagesschlafepisoden. Wenn man weiß, dass man tagsüber schläft oder schlafen muss, weil man sonst einfach so einschläft, dann kann man sich sozusagen ja schon mal vorher planen, wann man das Ganze macht, dass man vielleicht danach wieder etwas fitter ist, weil die meisten Narkolepsie-Patienten empfinden diese Tagesschlafepisoden als sehr erholsam. Also das ist zum Beispiel eine Sache. Das andere ist zum Beispiel je nach Symptomausprägung, das ist bei jedem Narkolepsie-Patienten verschieden, sollte man versuchen, Triggersituationen für diese Kataplexien oder für den Zwangsschlafanfälle zu meiden. Das geht natürlich nicht immer, ja, aber bei vielen geht das vielleicht und es gibt eben Patienten, die durch diese Kataplexien oder auch durch den Zwangsschlaf vielleicht nicht unbedingt schwere Maschinen bedienen sollten oder beruflich mit dem Auto unterwegs sein sollten. Das sind also so Dinge, die man dann eher meiden sollte. Andererseits gibt es natürlich auch Patienten, die im Büro bei monotonen Tätigkeiten rasch einschlafen. Generell muss man sagen, teilweise sind die Patienten, wenn das jetzt durch diese Verhaltensmaßnahmen nicht wirkt oder zu den Medikamenten, wo ich gleich komme, auch bis hin zur kompletten Erwerbsunfähigkeit einfach nicht arbeitsfähig, weil das gar nicht funktioniert. Das muss man auch wissen. Also es ist halt die traurige Seite davon. Die Patienten haben dann wirklich große Einschränkungen in ihrem Leben. Genau, das sind ja so hauptsächlich die Verhaltensmaßnahmen, die empfohlen werden. Es gibt aber eben auch Medikamente. Mittel der ersten Wahl ist etwas, was man aus der Behandlung zum Beispiel auch von ADHS kennt, nämlich das Modafinil. Das Modafinil ist ein Medikament, was diese Tagesschläfrigkeit teilweise mildern kann. Medikament der zweiten Wahl ist da das Methylphenidat. Auch das kennt man auch schon aus der ADHS-Behandlung. Da sieht man immer, dass halt so Störungen im Gehirn irgendwie alle ähnliche Mechanismen anstoßen, die man auch mit den Medikamenten teilweise ähnlich beeinflussen kann oder wieder in eine ganz andere Richtung. Weil bei der ADHS ist das ja auch so, dass die Patienten nicht unbedingt müde sind. Ne? Also, aber man sieht, man kann damit irgendwie die Aufmerksamkeit steigern. Und diese Kataplexien, die Schlaflähmung und auch die Halluzinationen, da gibt es ein besonderes Medikament oder zwei eigentlich, die ich sonst noch nicht so oft gehört habe in anderen Zusammenhängen, Natriumoxybat und Pitolisant. Also andere Ärzte, die jetzt sich gut mit diesen Erkrankungen wie Narkolepsie auskennen, werden wahrscheinlich sagen, ach ja, das verschreibe ich jeden Tag, aber ich glaube, ansonsten habe ich davon bisher noch nie etwas gehört.
Nee, ich, also dieses Natriumoxybat, das habe ich tatsächlich mal im Rahmen von so einem Fall, den ich da schon jetzt doch für den Facharzt, das ist mir irgendwie eingefallen, mal gelesen hatte, gelesen. Das ist ja, glaube ich, auch verschreibungspflichtig oder so, ne?
Genau, ja. Und nicht alle von den Medikamenten, muss man sagen, sind für die Narkolepsie zugelassen. Die ich jetzt gesagt habe, ja, aber es gibt noch eine Reihe weiterer Medikamente. Ich werde jetzt nicht alle nennen. Teilweise spielen auch Antidepressiva oder eine Rolle. Die sind nicht unbedingt alle zugelassen bei der Narkolepsie, aber man hat eben aus der Erfahrung gemerkt, dass die auch wirken gegen die Symptome, vor allem gegen Kataplexien, Schlaflähmung, diese Halluzinationen. Und deswegen werden sie häufig dann auch sogenannt als Off-Label-Medikament eingesetzt. Off-Label heißt immer, wenn das Medikament nicht in Studien für die Erkrankung zugelassen wurde, allerdings man aus Erfahrung gemerkt hat, es wirkt da doch, dann bewegt man sich im Off-Label-Bereich. Nur, dass man das mal gehört hat, das gibt es bei einigen Erkrankungen gerade. Entweder, wenn sich die Studien nicht wirklich lohnen, weil das Medikament sowieso schon auf dem Markt ist, na, dann macht es nicht unbedingt für den Hersteller immer Sinn, nochmal so eine Studie zu machen. Oder wenn die Erkrankung, und ich denke, dass bei Narkolepsie vielleicht auch teilweise der Fall, einfach relativ selten ist, sodass sich das dann insbesondere dann auch gar nicht lohnt.
Ja, das, was man halt immer nur wissen muss als Patient, off-label ist für den Arzt immer ein Haftungsproblem. Mhm. Also der muss die Patienten besonders aufklären.
Genau.
Mhm. Und wenn er was vergisst, ist er in der Bringschuld sozusagen vor Gericht zu beweisen, dass er es doch irgendwie erklärt hat. Und das zweite Problem ist, dass die Krankenkasse es nicht unbedingt bezahlen muss. Ne? Das ist immer ein Antrag.
Eine Sache noch, weil ich eben gesagt habe, man kommt immer mehr auf den Trichter, dass die Narkolepsie eine Autoimmunerkrankung ist. Bisher wird sie allerdings nicht mit klassischen Immunmodulatoren oder mit Immunsuppressivern, also Medikamenten, die das Immunsystem entweder verändern oder hemmen, behandelt. Ne? Das passiert bisher noch nicht. Ob das in naher Zukunft vielleicht mal der Fall sein könnte, ich bin mal gespannt. Ja, das könnte sein, dass man da doch auch Immuntherapien, die man sonst vielleicht bei der MS oder bei anderen Erkrankungen, die so entzündlichen Erkrankungen des Gehirns zum Beispiel einsetzt, da bin ich mal ganz gespannt. Das könnte also sein, dass das noch kommt.
Ja, ich denke mal, man muss das noch auch nochmal einen Ticken besser verstehen, ne?
Genau. Ja, wie gesagt, das ist ja jetzt auch erstmal nicht so, dass das hundertprozentig klar ist, ne? Also man muss halt sagen, der aktuelle Forschungsstand ist so, dass man davon ausgeht und jetzt ist die Sache, damit halt irgendwie umzugehen, ne? Und also ein ganz großer Punkt eben, das hatte ich eben schon angesprochen, ist das soziale Umfeld bei der Narkolepsie, denn das ist gerade für die Patienten ein sehr langer Leidensweg. Ich hatte eben gesagt, 10 Jahre dauert es vom Auftreten der ersten Symptome bis zur Diagnose im Schnitt, was ich extrem lang finde. Patienten, die Narkolepsie haben, leiden häufig auch an weiteren psychischen oder neurologischen Störungen. Viele haben Depressionen, Persönlichkeitsstörungen. Manche haben auch eine Epilepsie als zweite Anfallserkrankung sozusagen. Und das zeigt ja wiederum, dass es da also deutliche Komorbiditäten gibt, ne? Also das ist schon irgendwie interessant, dass da bei den Patienten sowas auftritt. Und vor allem, wenn die nicht adäquat versorgt sind, dann haben die Patienten häufig starke Einschränkungen im privaten und sozialen Umfeld, auch was zum Beispiel bei Kindern schulische Leistungen angeht oder später im Beruf. Ne, und auch gesellschaftlich, wie du eben das schon sagtest, ja, das ist so ein Drückeberger irgendwie, der schläft da immer nur rum und kann irgendwie nicht die volle Leistung bringen. Ich hatte eben ein paar von den Symptomen genannt, auch bei diesen Automatismen. Das sieht ja so aus, als würden die Leute ganz normal weiterarbeiten, aber sind dabei überhaupt gar nicht richtig bei der Sache, weil das Gehirn einfach nur irgendwelche Bewegungsabläufe abspielt. Und gerade das sieht ja von außen erstmal so aus, als wäre da jemand, der einfach nicht konzentriert ist.
Ja.
Also ist schon.
Also kann ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie schon mal in meinem Umfeld, ich habe jetzt kein explizites Beispiel, aber dass das schon mal da gegeben hätte, kann ich mir vorstellen. Dass man da irgendjemand verurteilt hat, dass er, keine Ahnung, unkonzentriert wirkt oder ist und in Wahrheit hat er vielleicht irgendwas, ne?
Es ist halt auch so, dass teilweise die Narkolepsie aufgrund dieser starken Ausprägung auch dazu führt, dass die Patienten einen richtigen Schwerbehindertenstatus haben, der ihnen ja auch in dem Sinne zusteht. Ne? Also das muss man auch mal dazu sagen. Je nachdem, wie stark das ausgeprägt ist, hat das eben so einen starken Einfluss auf den Alltag, dass die Patienten eben stark behindert werden und das macht sich eben darin dann auch bemerkbar. So, und damit wäre ich jetzt auch erstmal am Ende mit den Informationen zum Thema Narkolepsie. Ich werde euch noch einige Links in die Shownotes packen, unter anderem auch zur Deutschen Gesellschaft für Narkolepsie. Das ist, glaube ich, insbesondere für Patienten interessant, aber auch für Angehörige oder jeden, der etwas mehr über Narkolepsie wissen möchte, weil die Informationen dort vereinfacht auch wiedergegeben werden, sodass man sich das da gut im Überblick durchlesen kann. Das würde ich auf jeden Fall einmal empfehlen. Und ansonsten, ja, Robert, bist du schon eingeschlafen?
Nee, keineswegs. War sehr, sehr spannend. Ich habe viele neue Dinge mitgenommen, das freut mich sehr. Ich bin erstaunt, wie ausführlich du immer es schaffst, so kleine Themen auch dann zu referieren. Wird mir, glaube ich, schwerer fallen. Und ja, da möchte ich mich sehr bedanken, dass du uns das Thema mitgebracht hast.
Ich freue mich sehr und das war kein Wunschthema, muss ich dazu sagen. Wir haben letztens die Kritik bekommen, dass wir zu wenig von den Wunschthemen machen. Keine Sorge, die kommen auch noch. Aber das ist eben hier auch kein Wunschkonzert, ne?
Ja, das Problem ist halt, dass wir das halt alles im Feierabend nachbereiten und vorbereiten und teilweise Themen, die sich gewünscht werden,
umfangreich.
Ich sag mal, das sind schon Blockbuster, ne? Genau. Also da müsste man so intensiv sich einarbeiten, dass ich das jetzt erstmal mit anstehender Facharztprüfung noch vor mir herschiebe. Aber die Sachen sind notiert, sie werden abgearbeitet, wie ihr in der Vergangenheit gesehen habt. Aber es ist natürlich, ich verstehe das auch irgendwo, wenn man sich vor einem Jahr was gewünscht hat und treu hier Zuhörer ist und immer wieder, dass man dann irgendwann frustriert ist, dass das eigene Thema nicht drankommt.
Aber die Medizin hat so viele Themen und ihr müsst auch verstehen, dass wir versuchen, ein bisschen Abwechslung reinzubringen und wir werden aber eure Themen natürlich alle aufnehmen. Ob wir sie alle jemals abarbeiten können, weiß ich nicht, aber wir sind ja gerade erst am Anfang, also es gibt bestimmt noch viele weitere Jahre Medizingeflüster und dann haben wir irgendwann alle Themen abgearbeitet. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass das eigentlich jetzt das ideale Thema ist für alle die, die unseren Podcast zum Einschlafen hören.
Ich finde, das ist genau. Das werden die aber nicht mehr hören.
Stimmt. Aber dann im Geiste, wir sind bei euch. Ne? Auch wenn ihr den Podcast zum Einschlafen hört, weiß man ja nicht, wie man das finden soll, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem darüber, dass ihr uns auf die eine oder andere Weise hört. Und in diesem Sinne sage ich jetzt mal bis zum nächsten Mal und ein erfolgreiches 2024.
Tschüss.
Tschüss.